Ich steige direkt mit einer steilen These in diese Folge ein. Wer sehr eifersüchtig ist in einer Beziehung, der flirtet auch selber gern mal fremd. Und das sage nicht ich, sondern das besagt eine Studie der Universitäten South Carolina, Lancaster und Maryland.
Du hast immer so Hochschulen am Start, so die drei Käsehoch-Uni in Flushing County.
Habe ich überall selbst studiert.
Ich glaube dir mal. Ja. Ja. Du bist zwar nicht in Harvard gewesen, aber du kennst dich aus, du kannst nachlesen. Aber du meinst sowas wie, wenn mein Partner so halb so lebensfroh durchs Leben geht wie ich selber, dann liegt er oft und zwar nicht alleine, wenn ich das so zusammenfassen darf.
Ja, so ungefähr. Ich glaube, Eifersucht ist ja so ein bisschen auch wie Pollenallergie. Manche haben das nicht. Es kann aber auch irgendwann einfach aus dem Nichts auftauchen und dann ist das, glaube ich, scheiße.
Soll Pollenallergie im Folgenden unser Codewort sein? Leidest du unter Pollenflug?
Nee, ich bin dafür viel zu selten draußen auf jeden Fall. Aber um Eifersucht kümmern wir uns heute. Und ich glaube, die ist vielleicht sogar ein bisschen schlimmer als juckende Augen und laufende Nasen.
Sag das nicht einem Allergiker.
Das ist absolut keine normale Frageplattform. Aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Steffi Banowski und Anna Radatz.
Das ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
Und das ist hier die Frage.
Eifersucht. Kann man da was machen?
Ganz kurz. Letzte Woche Sucht, diese Woche Eifersucht.
Und nächste Woche?
Ist da Struktur drin bei dir? Ich habe mir das mal angeguckt, was das heißt, Eifersucht. Wenn es dich interessiert.
Hast du den Wikipedia-Eintrag hier durchgelesen?
Okay, das ist übersetzt sowas wie die bittere Krankheit, die Seuche der Verbitterung.
Cool.
Das wird eine schöne Folge.
So belabelt man sich, glaube ich, selber gerne. Eifersucht lässt einen auf jeden Fall die bescheuertsten Dinge tun. Lass uns mal so eine kleine Liste abhaken mit Dingen, die Menschen so aus Eifersucht tun. Und dann können wir ja beide sagen, ob wir das schon mal gemacht haben oder nicht, okay?
Stehe ich nachher wieder blank da?
Nee, ich glaube nicht.
In Mangel an Beziehungen, aber gut.
Also im Handy schnüffeln. Hast du schon mal im Handy geschnüffelt?
Ja.
Hast du was gefunden?
Nein.
Ich schon. Ich habe das auch mal so in den 20ern. Ja, in den 20ern habe ich das regelmäßig gemacht. Da fand ich Handys noch nicht so als Privatgegenstand empfunden. Da dachte ich, da kann jeder mal reingucken. Und es hat sich auch gelohnt. Da habe ich eine richtige Affäre damals bei meinem Ex-Freund aufgedeckt.
Ups. Du bist ein gebranntes Kind.
Ich bin ein gebranntes Kind.
Was stand denn da drin? So grob.
Das war noch, das ist so ultra lange her, dass man da noch so Nokia irgendwas bla oder nur so uralt Handys hatte. Und da gab es noch Nachrichteneingang, Nachrichtenausgang, weil man ja so sehr begrenzt nur Speicherplatz hatte. Und er war klug, im Eingang war alles gelöscht, da war nichts zu finden. Aber ich bin natürlich noch klüger.
Dumme Nuss.
Und hab im Ausgang geguckt und da waren dann so sehr eindeutige Nachrichten, wann man sich wo trifft und wie doll man sich vermisst und so weiter. Und dann habe ich geguckt, gingen die an mich? Nein. Und dann habe ich mich kurz direkt getrennt.
Also du hast ihn nicht auf den Topf gesetzt?
Doch, ich habe ihn auf den Topf gesetzt. Und dann habe ich mich getrennt. Aber inzwischen, also das ist auch lange her, inzwischen gucke ich nicht mehr in Handys oder irgendwas.
Würde ich jetzt auch sagen, aber nur gut.
Jemandem heimlich folgen?
Nein.
Habe ich auch noch nie gemacht. Ex-PartnerInnen im Netz stalken, also nicht eigene.
Ja, natürlich.
Ja, aber so, wie weit gehst du denn so mit deiner Recherche, tiefen Recherche?
Was meinst du?
Also ich google dann vielleicht einmal welchen Namen, weiß, google ich einmal Namen, dann gucke ich mir die an und denke, ah, oh, guck mal, und dann ist es auch gut. Aber es gibt ja Leute, die, also ich kannte mal jemanden, der hat sich, weil er den Ex-Freund seiner Partnerin gestalkt hat, extra ein anonymes Instagram-Profil angelegt, um dem folgen zu können, um dann Bilder und so, ne? Also so weit geht es ja auch.
Nee, habe ich nicht gemacht.
Okay, das habe ich mir schon gedacht. Jemandem das Auto zerkratzt?
Nee.
Nicht aus Eifersucht.
Ich wollte gerade sagen, mir wurde gerade nochmal aufs Butterbrot geschmiert, dass ich manchmal Probleme habe, in Parkhäuser zu fahren. Aber nee, nicht mit Absicht.
Die Liste ist, glaube ich, endlos auf jeden Fall, weil Menschen, wenn die richtig doll eifersüchtig sind, dann hat die Vernunft, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Dann regieren Verfolgungswahn und Impulsivität. Eine herrliche Mischung. Deshalb wollen wir heute mal versuchen rauszukriegen, warum wir überhaupt eifersüchtig sind und vor allem, wie man da irgendwie von wegkommt. Weil ich glaube, niemand ist gerne eifersüchtig. Ich glaube, es ist nichts, ist kein Hobby.
Nee, und man ist auch nicht gerne mit jemandem zusammen, der eifersüchtig ist.
Ist auch kein Hobby.
Ich finde, da kann man auch mal gemeinsam dran arbeiten, weil das kann auch ein ziemlicher Killer sein. Das kenne ich allerdings. So, gut.
So, haben wir das auch geklärt. So,
schnell weiter im Thema.
Kleiner Ausblick auf unsere FlexpertInnen heute.
Ich habe mit Dr. Moritz Ischebeck gesprochen. Er ist sozusagen der Christian Drosten der Paartherapie. Psychotherapeut aus Potsdam und der hilft genau da, wenn die Eifersucht die Beziehung killt.
Und ich habe, also wir haben in dieser Folge mal etwas anders gemacht. Und zwar haben wir quasi was zusammen unternommen, Steffi und ich. Normalerweise interviewen wir unsere FlexpertInnen ja getrennt voneinander, stellen uns dann die Antworten vor. Diesmal haben wir das aber gemeinsam gemacht mit Katrin Altschner. Warum, erzählen wir später. Katrin ist weder Psychologin noch studierte Eifersuchtsexpertin oder irgendwas, aber Katrin hat Erfahrung mit Polybeziehungen, mit polygamen Beziehungen zum einen, also wo auch Sex mit anderen erlaubt ist, und polyamoren Beziehungen zum anderen, also wo man mehrere Liebesbeziehungen richtig zeitgleich führt. Und lasst mich spoilern, auch in diesen Beziehungskonstrukten ist Eifersucht ein regelmäßiger Gast. Weil nur wenn man sich auf Polybeziehungen einlässt, heißt es ja noch lange nicht, dass man komplett entspannt und null eifersüchtig ist. Und Katrin hat uns ein bisschen von ihren Erfahrungen erzählt und das ist sehr spannend, das hört ihr später.
Das kann man ja wohl schon mal spoilern, dass wir danach ziemlich fertig waren.
Komplett.
Ja, das war
gut. Das hat für Gesprächsstoff gesorgt.
Ich würde gerne mit einem reißerischen Einstieg starten. Endlich habe ich nämlich mal einen Fuß in die Tür zum True Crime Podcast gesetzt. Und da will ich ihn auch gar nicht mehr rausnehmen, denn wir wissen, das sind erfolgreiche Podcasts. Ja. Da kommt richtig viel Kohle rum.
Ja.
Mal gucken,
das ist unser Ziel,
ob da noch was raus wird. Also, ich habe mit Axel Petermann gesprochen. Sagt euch jetzt vielleicht nicht, aber ich sage euch, er ist eine Legende. Einer der ersten, wenn nicht sogar der erste Profiler Deutschlands. Dann war er Leiter der Mordkommission Bremen. Mittlerweile ist er pensioniert und wo andere an ihrem Handicap arbeiten, geht Axel Petermann immer noch ungeklärten Fällen nach, wenn ihn die Hinterbliebenen beauftragen und wenn er den Fall irgendwie spannend findet. Außerdem hat er über seine Arbeit einige Bestseller geschrieben. Er ist also unser Mann. Eine Sache hat nicht so gut geklappt, die Videoaufnahme.
Ich bekam einen Screenshot von Steffis Videocall mit Herrn Petermann und was hattest du noch drunter geschrieben?
Wir haben einige Probleme. Also sagen wir mal so, er war die ganze Zeit, stand er auf dem Kopf.
Und war das wirklich durchgängig so?
Er stand durchgängig auf dem Kopf und als er das versucht hat zu beheben, das Problem, standen wir für ihn zumindest beide auf dem Kopf. Ist egal. Naja, also ich musste auf jeden Fall die ganze Zeit lachen, aber ich glaube, das hat dem Inhalt keinen Abbruch getan. Ich frage ihn mal, ob ich das Bild vielleicht bei Instagram posten kann.
Das wäre so schön.
Das war auch wirklich schön.
Da solltet ihr uns sowieso folgen. Nur mal ein Tipp.
Herr Petermann, Eifersucht. In Krimis ja immer ein Tatmotiv, aber stimmt das auch mit der Realität überein?
Das ist leider so, dass Eifersucht oder Trennungsproblematiken dazu führen können, dass Menschen sterben, insbesondere Frauen. Allerdings sollten wir uns über den Begriff Eifersucht unterhalten und fragen, ob es tatsächlich die Eifersucht, die wir alle kennen, wenn wir verliebt waren und merken, oh, das läuft gar nicht mehr so gut, da könnte es eine andere oder einen anderen geben. Diese Eifersucht meine ich nicht. Ich verstehe da eher drunter der Kontrollverlust, der Verlust von Macht und Dominanz, letztendlich das Gefühl zu haben, ich bin nicht mehr derjenige, der etwas entscheiden kann, sondern das macht die Partnerin oder die Ex-Partnerin und mir geht es deswegen schlecht. Ein solches Momentum kann tatsächlich dazu führen, dass, und da sage ich mal jetzt bewusst, wir Männer dann in diesen Situationen töten.
Warum ist das wohl so? Also vielleicht klärst du das auch noch auf, aber warum hat Eifersucht bei Männern einen so viel pathologischeren und gefährlicheren Output im Sinne von, jetzt bringe ich die Alte um, als bei Frauen?
Das hat ja auch viel mit Scham zu tun, ne? Wenn du, also,
wenn du der Gehörnte
bist, richtig, und Macht und Dominanz sind da auch, hat er ja schon gesagt, spielen da eine wichtige Rolle. Ich entschuldige mich aber jetzt schon bei allen Männern, die hier über den gewalttätigen Kamm auch im Folgenden noch geschoren werden. Ist schon klar, dass nicht jeder, dem dann die Frau flöten geht, dass er direkt zum Tomahawk greift oder wozu auch immer. Aber um das mit ein paar Zahlen vom Bundeskriminalamt zu untermauern, die aktuellsten sind von 2020, also es gab 146.655 aktenkundig gewordene Fälle von Gewalt in Beziehungen und diese Gewalt in Beziehung ging in diesem Jahr zu fast 80% von Männern aus. Da geht es natürlich nicht immer um Eifersucht. Auch Frauen können sehr eifersüchtig sein und greifen nicht direkt zum Butterfly, zumal die ihrem Partner natürlich meist körperlich unterlegen sind. Das ist auch nochmal so ein Punkt. Ja, also das ist hier auch so ein abgefuckt heißer Einstieg ins Thema Eifersucht. Also wir wollen nochmal klar sagen, nachher kommen auch nochmal die Frauen zum Zug. Die können nämlich genauso eifersüchtig sein.
Und es wird auch noch ein bisschen harmloser als Massenmord. Ne?
Genau, also, aber interessant fand ich das schon. Also wenn wir mit Axel Petermann fertig sind. Jetzt habe ich ihn gefragt, ist das denn immer so eine Affektsache mit viel Schnaps vielleicht auch noch oder sind Morde aus Eifersucht geplant?
Es ist so ein schleichender Prozess, der sich da entwickelt. Letztendlich ist die Tötung die Spitze des Eisberges. Das muss man sagen. Und Frauen, die sich vom Partner trennen, denen muss bewusst sein, das klingt jetzt wirklich schrecklich, aber denen muss bewusst sein, dass in diesem Moment das größte Risiko in ihrem Leben entsteht, dass sie getötet werden können durch eine Gewalttat.
Erinnerst du dich noch an unsere Folge zum Thema, wie man Schluss macht?
Ja.
Da habe ich doch mit, mir ist sein Name entfallen, es tut mir total leid, aber
dem Schlussmacher gesprochen,
der eine Agentur hat, wo Schluss gemacht wird, der ja auch ganz viele Geschichten erzählt hat von Frauen, die zu ihm gekommen sind und ihn um seine Dienste gebeten haben, weil sie einfach schlichtweg Angst um ihr Leben hatten, wenn sie sich von ihrem Partner trennen. Genau aus dem Grund. Also.
Gesellschaftsschicht ist übrigens egal. Also es sind nicht nur irgendwelche Assis, die zur Machete greifen oder irgendwelche Morde, die ausschließlich auf dem Perser von Susanne Klatten passieren. Mhm. Also das funktioniert und das passiert wirklich in allen Bildungs- und in allen Einkommensschichten. Eifersucht kennt kein Kontostand für dich an dieser Stelle.
Schöner Merk. Kann man sich als Wandtattoo schön über den Küchentisch kleben.
Was mich noch interessiert, das ist wie bringen sich Menschen aus Eifersucht um?
Bei dem Mann ist es doch in der Regel so, dass geschlagen wird und parallel dazu wird gewürgt, wird gedrosselt. Intimizide, also die Tötung des Intimpartners, sind Taten der Nähe. Frauen hingegen haben ein Problem, dass sie doch dem Partner körperlich unterlegen sein können. Und sie müssen deshalb abwarten, bis der Mann schläft. Und manchmal versucht man das eben halt zu unterstützen, indem man dafür sorgt, dass er viel Alkohol trinkt oder dass er Tabletten einnimmt, die man ihm heimlich gibt.
Ja, und dann töten Frauen schnell, effektiv, nachhaltig, also erschlagen, erschießen, erstechen. Gibt übrigens Sachverhalte, da weiß Axel Petermann schon auf den ersten Blick, hier wurde eine Partnerin aus dem Weg geräumt.
Vermisstenfälle. Frauen verschwinden und es dauert seine Zeit, bis denn vom Partner, vom Verlassenen überhaupt eine Vermisstenanzeige erstattet wird. Meistens auf Druck der Familie, der Eltern der verschwundenen Frauen oder von Arbeitskollegen und letztendlich immer so eine Weigerung des Mannes zu sehen ist, ach, die wird ein paar Tage unterwegs sein und dann wiederkommen oder die hat einen anderen. Häufig war es so, dass diese Frauen alle nach Mallorca oder in die Niederlande gingen, weil sie einen neuen Partner angeblich gefunden hatten.
Also mit der Nummer ist in Holland, braucht ihr niemand mehr zu kommen. Da kommt Axel Petermann und sagt, dann zeig sie mir. Was? Wolltest du noch was sagen?
Nee, ich wollte nur, das ist so, ich bin nur einfach...
Mit welcher Klarheit er über das Thema spricht, hat mich auch sehr...
Ja, und auch nochmal so vor Augen geführt zu kriegen, was Leute aus Eifersucht zu tun oder einfach, weil sie Angst haben, jemanden zu verlieren oder weil sie verlassen werden. Also ich habe mich, wenn ich mal verlassen wurde, kaum getraut, per WhatsApp zu sagen, dass ich das jetzt gerade schade finde, weil ich nicht übergriffig sein wollte und dachte, naja gut, ich bin halt traurig, aber ist ja seine Entscheidung. Was willst du machen?
Ja.
Aber zu sagen, ach, du willst nicht mit mir zusammen sein? Dann lebst du jetzt nicht mehr. Das ist, also geht in einen gesunden Kopf ja gar nicht rein.
Und ich fand das auch so interessant. Ich habe mir überlegt, ich bin auch manchmal eifersüchtig, aber aus anderen Gründen, aus Neid und aus Missgunst.
Exakt. Ich nehme ja aus, weil man sich selbst vergleicht. Also ich merke das auch. Wenn ich eifersüchtig bin, dann merke ich, die Person hat irgendwas, was ich vielleicht auch gern hätte.
Mhm.
Und deshalb bin ich dann eifersüchtig. Ja, ja, ja.
Und dann habe ich ihn auch gefragt, ob es auch den Fall gibt, dass man quasi den Konkurrenten oder die Konkurrentin aus dem Weg räumt.
Ja.
Mag es geben, ist ihm aber nicht untergekommen. Also scheint nicht so häufig zu sein. Wäre mein erster Impuls, ne? Dass die Alte über die Klinge springt. Aber nun gut. Axel Petermann hat mir auch noch ein Eifersuchts-Classic, Jealousy-Classic, aus seinen ersten Arbeitstagen geschildert.
Eine ganz taffe junge Frau, Mitte 20, und sie hat sich dummerweise in einen ihrer Kollegen verliebt und der fing dann an, den Chef zu spielen und das gefiel seiner Frau nicht. Und als sein Verhalten immer schlimmer wurde, hat sie ihm dann gesagt, sie würde sich von ihm trennen. Das hat er aber nicht akzeptieren wollen und dann hat er sie abends aufgesucht in ihrem Büro und hat sie dann erwürgt, erdrosselt und eingeschlossen in dem Büro. Er ließ sich dann letztendlich nur dadurch überführen, dass er den Briefkastenschlüssel zur Firma in seinem Besitz hatte. Es gab nur diesen einen Briefkastenschlüssel und den hatte sie stets bei sich. Und er war so eifersüchtig und wollte über ihren Tod hinaus wissen, was sie denn so an Papieren bekam, dass er ihr nach der Tötung den Briefkastenschlüssel abgenommen und für sich behalten hat.
Da wäre ein klärendes Gespräch mit Dr. Moritz Ischebeck, mit dem wir später noch sprechen, doch von Vorteil gewesen.
Starke Überleitung.
Ja.
Ja, wir kommen zu einer etwas jugendfreieren, etwas seichteren Form der Eifersucht.
Ich wollte mich noch kurz bei Axel Petermann bedanken.
Dafür ist es jetzt zu spät.
Danke,
jetzt
hatte Axel ich ja Petermann schon angefangen. Und danke für meinen kleinen Ausflug ins True Crime Genre. Das war sehr schön gewesen.
Meine Gesprächspartnerin, Anführungszeichen, ist unsere Gesprächspartnerin geworden. Steffi und ich haben sie zusammen interviewt. Das hat sich so angeboten, weil Katrin Altschmer hat einen Podcast. Er heißt Intimbereich, wird produziert von unseren Kollegen von 1Live vom WDR. Da geht es um Beziehungsthemen und um Sexthemen. Und Steffi und ich sind in der neuen Folge vom Intimbereich zu Gast. Könnt ihr euch anhören, überall, wo es Podcasts gibt. Und andersrum haben uns gedacht, dann kommt Katrin zu uns ins Flexikon. Und weil wir entsprechend eh schon zusammengeschaltet waren, haben wir uns gedacht, dann können wir auch direkt gemeinsam mit Katrin über Eifersucht sprechen. Und warum sprechen wir mit Katrin über Eifersucht? Nicht, weil sie diesen Podcast hat, sondern weil sie Erfahrungen mit Polybeziehungen hat. Mit polygamen und polyamoren Beziehungen. Und man muss das für sich selbst gar nicht ausgetestet haben, um sich vorstellen zu können, auch da kann Eifersucht eine Rolle spielen. Und auch da muss man irgendwie einen Weg finden, damit umzugehen. Deshalb haben wir uns ein paar Tipps von Katrin geholt, ein paar Tricks und Geschichten haben wir uns erhofft, die haben wir auch bekommen. Und das sehr schöne Gespräch mit Katrin, das hört ihr jetzt. Wir sind eingestiegen mit der Frage, wie man sich das Gespräch so vorstellen muss, wenn man seinem Partner sagt, du übrigens, da gibt's nur einen anderen.
Und der bleibt.
Fairerweise muss man sagen, man schafft es ja auch in Polygamen, in offenen Beziehungen, man kann ja auch bescheißen. Und wie das so mit der Liebe ist, es ist manchmal nicht so verhinderbar. Ich habe geschafft, aus einer polygamen Beziehung eine Polyamore zu machen und musste dann meinem damaligen Freund, also Mann 1, irgendwie sagen, okay, ich glaube, die Dinge haben sich geändert.
Mhm. Wie viele Sachen laufen denn da so maximal zeitgleich?
Also ich bin ja eigentlich ein sehr treuer Mensch und ich kann sagen, weil ich immer Intensität suche und weil ich bin schon sehr kümmernd um die Menschen, die ich liebe. Ich schaffe nicht mehr, als für zwei Menschen gleichzeitig da zu sein. Gerade in der Beziehung, und das war tatsächlich, glaube ich, die einzige, die ich als Polyamor bezeichnen würde, war es auch so, dass ich wusste, dass die beiden schon auch damit gekämpft haben, dass es die für nicht so easy war und dass es auch in Teilen mir zuliebe stattgefunden hat. Und das hat dazu geführt, dass ich natürlich das große Bedürfnis hatte, eigentlich zwei Menschen eine herkömmliche Beziehung zu bieten. Mhm. So, was dann darauf hinausgelaufen ist, dass ich zumindest mal anderthalb Jahre eigentlich keine Freunde mehr treffen konnte.
Stimmt, das ist auch ein wahnsinniger Zeitaufwand.
Ja, ich habe immer sehr gerne Silvester und Weihnachten gearbeitet, weil dann war das Problem geklärt.
Das ist eine total kluge Entscheidung. Und am Geburtstag warst du immer krank, an deinem und an dem der beiden Männer?
Naja, zum Glück kann man ja rein und raus feiern.
Das sind die praktischsten Hinweise, die ich mir, also so praktische Hinweise hatte ich mir gar nicht erhofft für dieses Gespräch.
Also an der Stelle vielleicht einfach schon mal einen krassen Disclaimer. Ich glaube, es gibt Menschen, denen ist es besser gelungen als mir, offene Polybeziehungen zu führen, weil ich doch schon auch immer wieder gemerkt habe, ich stoße da an meine Grenzen, die Menschen um mich herum stoßen an meine Grenzen und ich glaube, es müssen schon alle Menschen, die da mitmachen, sehr, sehr davon überzeugt sein. Und mir ist es zumindest nicht gelungen bisher.
Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ich interessiere mich sehr für das Gespräch, das du geführt hast, um deinem Mann eins zu erklären, dass du jetzt auch noch eine weitere Beziehung eingehen möchtest.
Also ich muss vielleicht sogar noch mal ein Stück vorweggreifen. Ich habe Mann eins kennengelernt und bin gerade aus einer offenen Beziehung gekommen, die wahnsinnig vor die Wand gefahren ist. Ich sage das nicht gerne, aber mit dem Mann, mit dem ich davor zusammen war, da waren, glaube ich, sehr hohe Narzissmuswerte in der Beziehung auch im Spiel. Und Narzissten tust du einfach sehr, sehr weh, wenn er nicht nur mal eins ist oder die ganze Zeit das Gefühl hat, und gerade in dem Bereich Sexualität hat es ihn, glaube ich, sehr, sehr getriggert. Da haben wir eine echt hässliche Nummer irgendwie am Ende zusammengefahren. Wir sind ja auch beim Thema Eifersucht, wo man darüber sprechen kann, weil natürlich auch ich bin eifersüchtig und habe Ängste, und dann war es bei ihm aber oft so, er hatte so Dates und kam so wieder und meinte, ah, es war so schön, mit der konnte ich mich so über Politik unterhalten. Das kann man mit dir ja nicht so gut. Also es war scheiße, da bin ich recht gebeutelt rausgekommen, habe Mann eins dann irgendwann kennengelernt, wir haben viel darüber auch gesprochen und ich habe gesagt, ich bin durch mit der Nummer. Ich will das nicht mehr. Ja. So hier, schön monogam. Und dann habe ich doch so nach 2 Monaten gemerkt, so okay, ich schaffe das, glaube ich, nicht. Ich schaffe das nicht, treu zu sein. Und bevor ich nochmal untreu werden wollte, habe ich das angesprochen. Und er hat damals gesagt, und das wird jetzt auch schon interessant, er hat gesagt, er kann sich das nicht vorstellen, weil er so überhaupt nicht der One-Night-Stand-Typ ist und weil er sich überhaupt nicht vorstellen kann, gerade mit anderen Frauen zu schlafen, außer mit mir, aber es wäre in Ordnung für ihn. So ging es dann 1,5 Jahre. Ich hatte dann immer längere Affären. Auch schön, ne? Also weil mein Eins ist super verständnisvoll, ein super angenehmer, ruhiger Mann gewesen. Aber ich, don't you miss the danger. Ich habe mir dann auch, aber weißt du, zielsicher habe ich mir so Dramatypen noch ins Leben geholt. Einfach noch so ein paar Nebenkriegsschauplätze aufmachen. Weißt du, irgendjemand, der dich abfuckt, so. Ja. Der dir richtig Drama, Pain in the ass gibt, so. So hatte ich dann so meine Affären, das war aber nie was Gefährliches. Also ich war schon so verknallt, das mag ich auch, aber ganz weit von Liebe oder Beziehungsabsicht entfernt. Und dann kam Mann 2 und der ist relativ schnell gefährlich geworden. Und dann habe ich es ganz lange, glaube ich, nicht so kommuniziert, weil ich auch Angst hatte, weil das ja nun wirklich auch nicht abgesprochen war. Und das ist ein bisschen blöd, weil je länger ich es nicht kommuniziert habe, umso tiefer bin ich in diese Liebe reingerutscht, sodass ich eigentlich am Ende zu Mann 1 nur noch hingehen konnte und sagen konnte, so ist es und es ist jetzt nicht mehr veränderbar, weil ich liebe schon.
Wie ist das eigentlich? Du hast ja gerade gesagt, du bist schon auch mal eifersüchtig. Ist das für dich schlimmer, dir vorzustellen, dass einer deiner Partner gerade Sex mit einer anderen Frau hat? Oder ist es schlimmer für dich vorzustellen, wie du gerade zum Beispiel gesagt hast, dass der ein tolles Gespräch über Politik hat oder ein super geiles langes Wochenende in Amsterdam oder sowas? Also ist das Sexuelle oder das Emotionale das, was dich krasser eifersüchtig macht?
Also ich glaube, es geht fast nie um Sex. Eigentlich geht es immer um mich. Also es geht darum, dass ich Angst habe, nicht schön genug zu sein, dass die andere Person attraktiver, heißer, whatever ist, schlauer, netter. Und Sex triggert mehr diese körperliche Sache, das muss ich schon sagen, aber Intimität macht mir natürlich mehr Angst, dass ich jemanden verliere, glaube ich, ja.
Hast du denn das Gefühl, bei den Männern, mit denen du dich umgibst, ich sage es jetzt einfach mal so, ist das genauso oder spielt bei denen Sex eine größere Rolle in Sachen Eifersucht?
Nee, aber ich habe manchmal das Gefühl, also ich bin jetzt gar nicht so ein Riesenfan, aber ich kann zumindest aus den Menschen, mit denen ich was hatte, machen, dass ich schon zum Beispiel, wenn es um sexuelle Eifersucht geht, so unterschiedliche Sachen sind. Also zum Beispiel, was meine Eifersucht getriggert hat, ist, dass mein Partner oder einer meiner Partner dann einer anderen Person Lust bereitet hat, Pleasure gegeben hat, also der was geschenkt hat sozusagen. Da war ich eifersüchtig. Wohingegen ich das Gefühl hatte, dass die Männer immer eher so waren, da hat jemand was mit meiner Freundin gemacht. Also es ist ein klassisches Rollenbild, ne? Es ist etwas sehr Passives, also als wäre ich das Objekt von ihnen, womit jetzt ein fremder Typ was gemacht hat.
So. Sehr witzig ist genau das, wie man sich so Durchschnittssex halt vorstellt, ne? Also er gibt was, sie nimmt was.
Ja. Was ist eigentlich in einer offenen Beziehung oder polygamen Beziehung, was gilt denn da eigentlich als Vertrauensbruch? Also wo ist denn da der Punkt, wo man dann auch Streit hat, weil irgendeine Grenze doch überschritten wurde, die es vielleicht gibt.
Naja, das macht das, glaube ich, ja so schwierig und ist so ein langer Lernprozess, dass es ja eben erstmal gar keine Regeln gibt. Das Paar muss sich ja die Regeln selbst erarbeiten und ich glaube, das ist die große Herausforderung, weil wir haben sonst, glaube ich, ziemlich genaue Vorstellungen, ob die jetzt richtig sind, bin ich mir nicht so sicher. Ne? Ich finde zum Beispiel auch, ist mir auch schon passiert in einer monogamen Beziehung, dass mir jemand fremdgegangen ist und das wird ja bei uns gesellschaftlich zum Beispiel, also sexuell fremdgegangen, ist das Allerschlimmste und ob man das verzeihen kann. So. Ja. Dabei tun wir uns ganz schön doll oft in anderen Bereichen auch in Beziehungen weh. Aber das wird eher viel eher verziehen. Dabei finde ich, ist das eigentlich viel schlimmer manchmal. Mhm. Und das muss man sich aber als Paar irgendwie ganz doll selbst erarbeiten, weil man ja einfach gar nicht so viele Role Models hat und viele Menschen es dann auch wieder anders machen. Und dann kommt noch hinzu, dass man manche Sachen einfach auch noch nicht weiß. Man weiß vielleicht noch gar nicht, wie fühlt sich das an, wenn mein Freund jetzt auf ein Date geht. Mhm. Wie fühlt sich das an, wenn er wiederkommt? Wie fühlt sich das an, wenn eine Person vielleicht bei uns zu Hause ist und ich gesagt habe, das ist okay. Und manche Sachen, glaube ich, lernt man dann erst im Prozess und muss dann zusammen irgendwie auch wieder einen Grenzen, also vielleicht sind es gar keine Regeln, sondern einen persönlichen Grenzenkatalog entwickeln. Ja, und über diese Grenzen kann natürlich auch in offenen Beziehungen drüber hinausgegangen werden oder jemand tut einem weh damit.
Das klingt nach sehr viel Beziehungsarbeit und nach sehr viel Gespräch. Wenn du jetzt wusstest, dass einer deiner Partner jetzt mit einer anderen Partnerin oder einem anderen Partner, ich weiß ja nicht, wie die da so aufgestellt sind, unterwegs war. Und du wusstest, die sind jetzt, die machen was Schönes zusammen, wie auch immer das endet, ob das Sex ist oder ob die zusammen was trinken gehen oder so. Was hast du denn dann in dieser Zeit gemacht, um mit deiner Eifersucht, die du vielleicht hast, oder um dir einfach eine gute Zeit zu machen?
Also die unreifen Anteile an mir besaufen sich.
Ach, sie ist mir so nah.
Ich besaufe mich und besorge mir auch ein Date. Ja. Das ist sehr unreif, das weiß ich auch, ist aber durchaus vielleicht auch schon mal vorgekommen. Also mir hat es dann schon auch gut getan, wenn ich gemerkt habe, das wird jetzt schwierig für mich irgendwie unter Leute zu gehen. Ne? Wie bei Liebeskummer zum Beispiel, dass es manchmal dann schon auch gut ist, sich einfach abzulenken. Aber eigentlich finde ich, es geht nicht darum, finde ich, die Eifersucht wegzumachen. Die ist ja auch erstmal für sich genommen in Ordnung. Das ist ein Gefühl wie viele andere Gefühle auch, die wir haben können. Und es ist ja eigentlich auch immer eine Chance zu gucken, warum bin ich eifersüchtig? Also was genau ist es jetzt gerade oder was genau tut weh und was so bei einem selber liegt? Warum muss ich mich jetzt mit anderen vergleichen? Oder hätte mein Partner mir mehr Sicherheit geben können in dem Moment? Oder, das finde ich zum Beispiel total interessant, also während ich bei Mann 1, der Sicherheitsmann, ganz wenig Bedenken hatte, wenn er sich mit jemand anders getroffen hat, hat mir bei Mann 2 das immer total wehgetan, weil ich aber auch, und dafür kann Mann 2 gar nichts, weil er ist ja nur so, wie er ist, ich hatte immer das Gefühl, ich bin so im Mangel bei dem. Ich hätte gerne mehr Sex von dem gehabt. Ich hätte gerne mehr Nähe und noch mehr Liebe gehabt. Aber dann war er einfach nicht so gut, das so auszudrücken, obwohl er mich geliebt hat. Und das heißt, also stellt euch das so vor, bei Mann 1 saß ich an so einem fetten Buffet all you can eat. So. Und mit Mann 2 habe ich mich immer so ein bisschen gefühlt wie auf dem Empfang, wo zwischendurch die Frau mit den Häppchen oder der Mann mit den Häppchen vorbeikommt. So. Und du denkst so, nee, es ist wirklich nicht in Ordnung, jetzt 4 zu nehmen und es wegzuschnappen. So, aber ich hab so Hunger. So. Und ich sag mal so, wenn man hungrig ist, dann teilt man ungern Essen.
Kennt man sich eigentlich untereinander im Sinne von zum Beispiel vor allem in polyamoren Beziehungen, wo das ja dann mehr ist als mal ein Date oder ein One-Night-Stand, kanntest du die Frauen, mit denen Mann 1 oder Mann 2 sich sonst noch getroffen hat, beziehungsweise kannten Mann 1 und Mann 2 sich gegenseitig oder ist das alles Geheimhaltung?
Ich glaube, das wäre sehr gesund gewesen, aber Mann 1 und Mann 2 haben sich nicht kennenlernen wollen. Und das bedauere ich sehr, weil ich glaube, auf diesen polyamoren Füßen ist es sehr schlecht haltbar. Also einfach wegen schon Sachen wie Geburtstag habe ich angesprochen. Mhm. Und ich glaube auch, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Ex-Freundinnen kennenlernen von neuen Partnern, die können sehr groß werden in deinem Kopf. Und dann lernt man die kennen und vielleicht mag man die sogar. Ja. Und auf einmal sind die gar nicht mehr schlimm, weil die vorher so ein Gespenst in deinem Kopf waren, was so vielleicht perfekt war und all den Kack, der eben mit Eifersucht zu tun hat. Und ich glaube, dass es sehr, sehr gesund ist in Poly-Beziehungen, vor allen Dingen, wenn man Menschen öfter trifft, dass man irgendwann schafft, dass sich die Menschen kennenlernen.
Hast du denn mal Frauen kennengelernt, die mit deinen Partnern Sex hatten und die gesagt haben, hey, wir kennen uns über Ecken.
Nee, tatsächlich nicht. Also das nächste war mal, dass tatsächlich eine Arbeitskollegin, und das fand ich dann ein bisschen komisch, fand ich das im ersten Moment, weil das, na gut, wie sollte ich es auch wissen, weil er wusste es ja auch nicht, mein Eins wusste es nicht. Die kam dann so, ach Katrin, das ist mir ganz unangenehm, aber ich glaube, ich habe ein Match mit deinem Freund. Und jetzt weiß ich gar nicht, seid ihr noch zusammen? Also sie war, glaube ich, auch interested.
Sag mal, glaubst du manchmal, es wäre leichter, sich statt eine Poly-Beziehung zu führen, sich doch einfach gegenseitig zu bescheißen?
Ja, das denke ich manchmal. Aber dann, also ich habe ja auch schon richtig im großen Rahmen beschissen, muss man sagen. Also ich bin auch schon, ich hatte schon mal 7 Monate Affäre. Grüße an meinen ehemaligen Chefredakteur. Ja, das waren wir. Shoutout an meinen Ex-Chef. habe ich wohl schon gemacht. Und ja, ich denke manchmal, also und das würde ich auch übrigens jedem verzeihen, ne? Dafür muss ich das nicht offene Beziehung nennen und war auch in meiner 8-jährigen monogamen Beziehung so. Ey, wenn der Typ irgendwie mal besoffen mit irgendjemand abgestürzt ist, hatte das so wenig mit uns zu tun, da mussten wir das auch nicht ein anderes Beziehungskonzept nennen. Das war zumindest für mich so. Also, dass ich da schon immer sehr offen war. Aber dann komm auch nicht zu mir und bitte mich um Entschuldigung. Da war nämlich der Ex-Freund, dieser langjährige Ex-Freund, der ab und zu mal außersehen besoffen fremdgegangen ist, war so gut drin, dass er dann am nächsten Morgen ganz zerknirscht zu mir kam. Und quasi, und ich dachte, was willst du? Du willst doch jetzt, es geht nicht um Ehrlichkeit, es geht darum, dass du gerade verkatert, zerknirscht bist. So. Und ich würde es nie rausfinden wahrscheinlich. Und jetzt willst du nur, dass ich sage, es ist okay.
Kommen für dich monogame Beziehungen eigentlich noch in Frage? Also könntest du dir nochmal vorstellen, dass du in eine Situation kommst, wo du doch sagst, oh, ich habe gar keine anderen Bedürfnisse neben diesem Mann her. Bei dem kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass es okay für mich wäre, wenn er eine andere Frau trifft. Ich probiere es jetzt doch nochmal monogam. Oder hast du einen Haken hinter für dich?
Nee, ich habe da, also ich denke da gerade in weder die eine noch die andere Richtung. Ich glaube, das ist etwas, was sich so anfühlt und das kann sich dann ja auch verändern. Also ich mache mir da keine großen Illusionen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich über lange, lange Jahre schaffe, monogam zu bleiben, weil ich mich auch einfach, ich glaube auch tatsächlich, das ist jetzt zwar wieder so ein bisschen klischeemäßig, aber gerade Frauen so nach den ersten 2 Jahren ist da manchmal, ist der Partner gar nicht mehr so sexuell interessant. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich es könnte. Ich wäre bereit, es auszuprobieren, auf jeden Fall. Weil ich finde auch, dass was sehr Schönes und Ruhiges in monogamen Beziehungen drin steckt. Und das ist vielleicht auch einfach die Frage, wie spannend oder interessant gestalten wir unsere Beziehung. Also ich würde weder das eine noch das andere als Grundvoraussetzung sehen.
Ich habe noch 2 Fragen. Mhm. Die eine ist, was sagen deine Eltern so zu deiner Lebensplanung im emotionalen Bereich?
Super entspannt.
Cool.
Aber verstehen auch nicht, weil meine Mutter ist mit 18 mit meinem Vater zusammengekommen und hatte davor, glaube ich, 1 Monat einen anderen Freund. Also ich glaube, meine Mutter sagte sogar mal irgendwas, ich habe irgendwas von One-Night-Stands erzählt, so kurz hintereinander verschieden und meine Mutter hat so gesagt. Also ich glaube, daran kann meine Mutter sich sehr viel nicht vorstellen, aber die würden mir jetzt oder haben mir auch nie Steine in den Weg gelegt. Also die kannten auch beide Partner zum Beispiel und haben die beide lieb behandelt und aufgenommen.
Ja, weil ich finde, das hat ja auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun, was man sich erarbeiten muss, um damit auch offen umzugehen, gerade in so einem Umfeld wie der eigenen Familie. Deshalb habe ich das gefragt.
Ich glaube sogar tatsächlich, dass es im Freundeskreis schwieriger war.
Ja?
Ja, in dem Sinne, also dieses ganze Fremdgeh-Thema, also, ne, oder das, was die Menschen dann ja weiterhin als Fremdgehen empfinden, selbst wenn es vielleicht committed ist, macht auch viele Ängste. Ich habe gerade das Gefühl, bei Freunden, Freundinnen von mir, die in Partnerschaften sind, macht das immer Angst und man projiziert doch immer sehr viel aus sich und argumentiert aus seiner Lebensrealität. Nee, es geht nicht um euch. Ja. So, es geht jetzt hier gerade um mich.
Anne, hast du? Ich hätte eine abschließende Frage.
Ich hatte auch eine abschließende Frage. Ja, vielleicht ist es auch die gleiche.
Ja.
Ich weiß es nicht. Ich würde noch mal wissen, weil ja das Thema des Podcasts Eifersucht ist und ich glaube, dass wir tendenziell vielleicht mehr Hörer und Hörerinnen haben, die eher zur Eifersucht neigen und sich Polybeziehungen nicht so gut vorstellen können und die so ein bisschen vielleicht sich auch über Tipps freuen können, wie kann man in seinen Besitzanspruch und seinen Eifersucht so ein bisschen runterfahren. Und ich weiß, du bist jetzt keine studierte Expertin auf dem Gebiet der Eifersucht oder der Offenheit, aber hast du so handfeste Tipps, die dir helfen in den Momenten, wo du doch eifersüchtig bist, wo vielleicht andere sich auch noch was draus ziehen können?
Genau, und ich möchte das ergänzen durch die Frage, hast du dich in Sachen Eifersucht entwickelt? Hast du dann eine Entwicklung vollzogen und daraus dann können wir schließen, was man vielleicht an sich selber verbessern kann diesbezüglich?
Ich finde, das ist ein ganz großes, komplexes Thema. Also nochmal, ich finde Eifersucht, das erstmal als erstes anzuerkennen. Zuerst mal zu sagen, hey, das ist einfach ein Gefühl, so, ne? Ich muss da jetzt auch nicht komplett durchdrehen. Ich bin eifersüchtig und ich darf mir das auch zugestehen in Teilen. Das ist so schlecht belegt, finde ich, bei uns. Einfach mal zu sagen, okay, das ist ein Gefühl wie viele andere, wie Angst zum Beispiel. Gibt es auch eben Gefühle wie Eifersucht und jetzt schaue ich mir die an. Also mir hilft das total. Erstmal zu gucken, auf der Beziehungsebene. Gibt es vielleicht sogar Gründe, dass ich eifersüchtig bin. Also nachvollziehbare Gründe, wie zum Beispiel, ich bin gerade in einer Phase, wo ich nicht so viel Aufmerksamkeit bekomme oder in einer Phase, wo ich mich nicht so geliebt fühle. Dann fand ich es sauspannend und das finde ich sowieso, kann sich jeder mit mal beschäftigen. Diese Bindungstypentheorie, die werde ich jetzt nicht hundertprozentig erklären, aber es gibt verschiedene Bindungstypen. Das hat viel mit frühzeitlicher Bindung, wie man Bindung und Nähe, Liebe gelernt hat, zu tun. Und da gibt es einfach so Typen, die sind sehr unterschiedlich, aber die ziehen sich trotzdem auch sehr gerne an. Also sprich, ich bin zum Beispiel ängstlich unsicher. Ich brauche immer ganz viel Nähe. Wenn der andere weggeht, drücke ich nach. Dann fange ich an zu klammern. Meistens ist der andere Typ von mir wegrutschend, weil ich klammer. Und dann fühle ich mich ungeliebt, dann werde ich eifersüchtiger. All das. Und ich finde, wenn man das einmal so ein bisschen verstanden hat, also das ist, finde ich, mein super Trick, der hat mir bei Eifersucht zumindest sehr geholfen, diese Bindungstheorie zu verstehen und so ein bisschen zu verstehen, warum rückt vielleicht jemand von mir weg und warum rücke ich nach und kann ich dieses Verhalten unterbrechen? Weil bei mir zum Beispiel Eifersucht, ich werde nachrückend. Ich bin eifersüchtig, ich ziehe mich da nicht zurück, sondern ich fange an, auch da zu klammern und meistens wird das nichts Gutes mit sich bringen. Und das hat mir zumindest total geholfen, mich zu verstehen. Und dann kann ich da ja auch drüber reden. Das hängt vom Wohlwollen des Partners ab. Zu sagen, guck mal, ich bin eifersüchtig, weil ich hab Angst, dass ich nicht attraktiv genug bin oder dass die andere Person schöner ist. Also dass man, ich finde das cool in Beziehungen, wenn man das aussprechen darf und dann darüber reden kann und dann der andere vielleicht fragt, okay, sehe ich nicht so, was bräuchtest du denn, damit sich das ändert? Und dann hebt man das nämlich auch von so einem pathologischen, ich fress das in mich herein und nag darauf rum und wird scheiße, in wieder was, was man als Paar, finde ich, zusammen macht. Und wie gesagt, also diese Bindungstheorie hat mir sehr geholfen, weil es gibt halt tatsächlich auch Gründe, oder Triggerpunkte, warum man eifersüchtig wird.
Katrin Altschmer war das vom 1Live Intimbereich Podcast mit, wie ich finde, ziemlich guten Tipps, ziemlich guten Gedanken zum Thema Eifersucht. Der eine oder andere von euch geht vielleicht gerade schon in sich und überlegt, könnt ihr es auch? Polyamor, Polygam, welcher Beziehungstyp, welcher Bindungstyp bin ich eigentlich? Auf jeden Fall finde ich, es war ein sehr spannendes Gespräch.
Ich habe mich zum wiederholten Male in dieser kleinen Podcast-Reihe Flexikon sehr auf links gedreht gefühlt und ich war zum wiederholten Male überrascht, was für ein überdurchschnittlich langweiliges Leben ich eigentlich führe. Und ich bin wieder ein bisschen offener geworden. Und ich finde das interessant, wir machen ja einen Podcast aus Unwissenheit und bei Katrin ist es genau andersrum. Sie ist schon Flexpertin für ihren Bereich, ja, ganz offensichtlich, für den Intimbereich und hat von sich selber aus so viel zu geben. Das hört ihr im 1Live-Podcast Intimbereich, überall da, wo es Podcasts gibt. Und mit einem Klicki-Klicki könnt ihr auch das Flexikon abonnieren.
Genau.
Herzlichst Ihre Anneliese und Ihre Stefanie.
Ich habe nochmal geguckt, was sie schon so für Themen gemacht hat, nur um euch das nochmal ein bisschen schmackhaft zu machen. Fernbeziehung, Porno, Altersunterschied in Beziehung, auch spannend. Online-Dating, Asexualität, also da wird alles abgedeckt, was Liebe, Sex und Zärtlichkeit betrifft, Steffi. Du hast noch einen Flexperten mit. Ah, nee, ich will zwischendrin noch eine andere Sache. Ich will mir nochmal anbiedern. 20 Sekunden lang, möchte ich nochmal die Gelegenheit nutzen, wo wir gerade eure Aufmerksamkeit haben.
Der ich Podcast bin selber Preis. So aufgeregt.
Nee, es geht um Deutschen Podcastpreis, so. Um dieses Publikumsvoting. Ja. Da haben wir ja unseren Hut in den Ring geworfen. Also, wir sagen mal so, es ist wie David gegen Goliath, die Chancen sind relativ gering. Da muss man ja mal ehrlich sein. Da machen ja auch so Leute mit wie Fest und Flauschig.
Die lassen da wahrscheinlich mitmachen.
Die lassen da mitmachen. Wir machen noch selber mit.
Hier
reicht der Chef noch selbst ein. Hier bettelt der Chef noch selbst um Klicks. Und deshalb würden wir uns von Herzen freuen, wenn ihr beim Publikumsvoting des Deutschen Podcastspreises für das Flexikon abstimmt. Ihr findet uns unter der Kategorie Wissen und zwar zu Recht, denn wir vermitteln Wissen. Und ihr könnt aber einfach nach Flexikon suchen. Oder nein, wir packen es in die Shownotes. Oder? Machen wir das? Du machst immer die Shownotes, deshalb.
Du bist wie eine Müsli-Schüssel vom Besten. Du hast alles gesagt, was
okay,
man sagen muss
gut.
Und was für einen guten Start in den Tag notwendig ist.
Gut, dann jetzt zum nächsten Flexperten.
Dr. Moritz Ischebeck, der ist Psychologe und Psychotherapeut und berät in seiner Praxis auch Paare, deren Beziehung am seidenen Faden hängt. Nicht selten auch aus mangelndem Vertrauen, also aus Eifersucht.
Mhm.
Herr Ischebeck, wenn in einer Beziehung Eifersucht ein großes Thema ist, lohnt sich das denn überhaupt noch weiter in diese Partnerschaft zu investieren?
Eifersucht ist was Universelles, was wir eigentlich alle erleben, mehr oder weniger. Wichtig ist aber, dass man bei der Eifersucht unterscheidet zwischen dem Gefühl der Eifersucht und dem Verhalten, dem eifersüchtigen Verhalten. Und das Gefühl der Eifersucht ist eigentlich eine Verlustangst, die wir dann empfinden, wenn eine uns wichtige Person oder wenn die Bindung zu einer wichtigen Person bedroht ist. Und das eifersüchtige Verhalten ist das Verhalten, was wir zeigen, oftmals, um diese Angst nicht zu spüren oder irgendwie mit dieser Angst umzugehen. Und da muss man, das ist eine wichtige Unterscheidung, weil dieses universelle Gefühl eigentlich jeder hat. Es ist ein evolutionär sinnvolles Gefühl. Aber das Verhalten per se natürlich nicht immer sinnvoll ist oder teilweise Beziehungen sehr belastet.
Will sagen, jeder Mensch ist eifersüchtig, aber nicht jeder macht dann das Maul auf.
Ja, oder bringt jemanden um oder sucht was im Handy oder läuft jemand hinterher.
Also nicht jeder geht dieser Eifersucht danach, sondern manche behalten das so bei sich und denken sich, ja, finde ich jetzt doof, aber Punkt. Und andere machen einen Riesenfass auf.
Richtig. Okay. Man muss aber auch sagen, dass bei jedem natürlich es vielleicht auch solche Wendepunkte im Leben gab, wie zum Beispiel bei dir. Du hast ja festgestellt, du bist gehörnt worden. Es gab jemanden, der war erotischer als du oder sonst irgendwas.
Das kann ich mir kaum vorstellen.
Der wird auf jeden Fall Qualitäten gehabt haben oder sie, man weiß es nicht, die deine in den Schatten stellen. Zumindest wäre das jetzt deine Perspektive gewesen in diesem Moment. Das heißt, du hast eine schlechte Erfahrung gemacht, dann bist du mal per se auch schon mal schneller vorsichtig. Ne?
Ja.
Also, aber das hatte ja auch schon Katrin angedeutet, je mehr der eine auf Abstand geht,
desto mehr rutscht der andere dann
desto
hinterher.
Klammeriger wird der andere oder die halt.
Oftmals gibt es da so Teufelskreise, wo ein Partner, der eher, ich sage mal, eifersüchtige Teil ist und dann eher kontrolliert, dass bei dem anderen Partner aber oftmals das Gefühl auslöst, dass er kontrolliert wird und seine Autonomie bedroht sieht und er sich dann eher noch weiter zurückzieht, was dann natürlich die Angst bei dem ersten Partner wieder verstärkt und umso mehr das Gefühl auslöst, ich muss doch jetzt wieder Kontrolle über die Situation gewinnen.
Und das kennt ihr ja vielleicht auch. Ich kenne das aus der, wie nennt man das? Ist der eine ist der Eifersüchtige oder die Eifersüchtige und der andere ist der Geeifersüchtigte oder was?
Ist der Geeifersüchtigste.
Ich bin die Geeifersüchtigste, Dings. Also der andere war eifersüchtig und ich bin, hab dann nur noch die Beine in die Hand genommen.
Ja.
Das war aber auch ein ganz schlimmes Gefühl.
Ja, na klar.
Weil man die ganze Zeit das Gefühl hat, oh, jetzt geht mein Handy. Ah, oh, da gehe ich jetzt nicht dran. Dann rief der eine Freundin von mir an,
wo man wird ich hatte das ja andersrum auch. Ich habe ja auch Eifersucht an mir erfahren und man fühlt sich die ganze Zeit schuldig oder wird ja beschuldigt für was man gar nicht gemacht hat.
Ja.
Also du kriegst ja die ganze Zeit Hass ab und denkst, aber ich mache doch überhaupt gar nichts.
Ich bin so boring.
Genau. Trust me, I'm boring. Auch ein schönes Wandtattoo.
Ja. Aber das ist natürlich mega kacke. Das sind ja alles Gefühle, um die kommst du nicht drumherum. Ne? Also sowohl, wenn du eifersüchtig bist, als auch wenn du, ich nenne das jetzt mal, gestalkt wirst. Das sind alles Scheißgefühle. Und da musst du erstmal mit klarkommen. Kann man nicht mal eben ausblenden. Da muss man sich richtig reinknien. Da gehört Arbeit dazu, um das zu bewältigen.
Oh, Beziehungsarbeit.
Ja,
Steffi ist unser Lieblingswort.
Mach doch Moritz Ischebeck mal an.
Naja, da kann ich versuchen zu lernen, mit diesen Gefühlen anders umzugehen. Es kann kurzfristig manchmal vielleicht sein, dass ich sage, okay, wenn ich das Gefühl habe, dann rufe ich einen Freund an oder eine Freundin an, die mich dann zum Beispiel zurückhält davor, das zu tun. Das kann sein, dass ich mir in dem Moment versuchen muss, Vertrauen in mich selber zu geben und in meine Liebenswürdigkeit. Das heißt, dass ich mir selber das Gefühl gebe, der liebt mich doch. Es kann aber auch sein, wie gesagt, dass das so intensiv ist, dass man vielleicht sich dann auch professionelle Hilfe holen muss. Der beste Weg, aber auch ein Stück weit der schwierigste Weg, diese Gefühle zuzulassen, die wahrzunehmen, die akzeptieren und dann entsprechend der Gefühle selbstfürsorglich mit sich selber in dem Moment umzugehen.
So wie Katrin das auch gesagt hat. Ne?
Ja, aber das ist ja wahnsinnig schwer.
Man ist wahnsinnig schwer.
Wenn ich sage, ich bin liebenswürdig, dann denke ich aber guck mal, die hatte schönere Beine als ich.
Ja,
das bleibt ja immer.
Und ich wäre da auch eher bei Katrins anderem Impuls, von dem sie uns erzählt hat. Und zwar, wenn in ihr das Gefühl der Eifersucht hochkommt, dann ruft sie selber jemanden an, mit dem sie sich ablenken kann, um sich besser zu fühlen. Das ist auch mein unerwachsener, dummer Move.
Funktioniert aber nicht immer, sagt Dr. Moritz Ischebeck, weil im Hintergrund bleiben die Gefühle ja bestehen. Das heißt, du blendest sie nur aus und im Zweifel wachsen die einfach noch hinter dir, während du dich ablenkst und dir einen auf die Mütze gießt oder zum Schwarzlicht-Minigolf gehst oder was man so macht, um sich abzulenken. weiß ich nicht. Es hilft ja häufig die Sachebene. Mhm. Also, dass man sagt, pass mal auf, wir haben uns gerade erst letzten Donnerstag kennengelernt, warum soll der jetzt schon fremdgehen, zum Beispiel. Oder dass man sich sagt, das matcht doch super mit uns. Wie häufig passiert denn sowas, dass man sich wirklich so gut versteht? Das passiert wirklich selten. Warum soll der das aufs Spiel setzen? Dass man sich da einfach so ein paar Punkte zusammensucht, eine lange Liste macht und guckt so, ja, guck mal, das funktioniert doch alles. Warum sollte er das jetzt?
Glaubst du an das, was ich ganz am Anfang der Folge erzählt habe, diese Studie? Glaubst du, dass Leute besonders eifersüchtig sind, die selber dazu neigen, ziemlich viel fremd zu flirten und fremd zu gucken? Also glaubst du daran, dass das einen Zusammenhang hat?
Ich würde glauben, dass das auf den ersten Blick einen Zusammenhang hat. Aber dass der, wenn man ein bisschen näher forscht, wird das vermutlich so sein, dass jemand, der viel fremd flirtet, sich von anderen Leuten Bestätigung holt und dass der deshalb einfach ein sehr unselbstbewusster, unsicherer Mensch ist.
Ah, ja,
so. Und
ja.
Dass es quasi so über Bande dann gespielt wird.
Dr. Steffi Manowski, das hast du klug hergeleitet.
Hören Sie mir ruhig öfter zu. Das soll Ihr Schaden nicht sein. Das kann auch totaler Bumsquatsch sein, den ich hier gesagt habe.
Ich aber würde aber trotzdem jeden True Crime und Sex Podcast mit dir würde ich hören.
Gute Nachrichten gibt es, wenn ihr das Gefühl seid, ich bin einfach hoffnungslos eifersüchtig. Das muss nicht immer so bleiben, das kann sich ändern.
Man kann natürlich auch eine heilsame Erfahrung in der Partnerschaft machen, ne? Wodurch auch wieder, ne, mehr das Gefühl von Sicherheit generell entsteht.
Steffi, weißt du, was meine heilsame Erfahrung war?
Nee.
Es ist nicht, also ich erzähle das nicht, weil ich finde, dass das ein guter Tipp ist. Aber weißt du, wann ich angefangen habe, weniger eifersüchtig und entspannter zu sein? Nachdem ich selber das erste Mal beschissen habe.
Ach, das ist
Don't
ja...
Don't try this at home, ja. Ne? Das ist jetzt nicht gemeint im Sinne von...
Weil es keinen Spaß gemacht hat?
Ja, wie soll ich das...
Was nicht wertig?
Nee, es war so dieses, nachdem ich selber betrogen wurde und dann selber mal betrogen habe, habe ich irgendwie gedacht, ja, jetzt habe ich beide Seiten mal erlebt, jetzt kann ich das Thema ein bisschen entspannter ad acta legen mit der Eifersucht.
Oder man könnte auch mit den Frauen, mit denen der Partner fremdgegangen ist, einfach mal gemeinsam in eine H&M-Umkleidekabine gehen und einfach mal gucken, was bleibt noch über vom schönen Schein?
Das wäre mein Neonlicht, Konzept. Ja. Im Neonlicht, wenn man Bikinis zusammen
anprobiert.
Ich bleib jetzt
immer so bei dem Optischen, das ist natürlich Quatsch. Also ich finde das natürlich auch ganz schlimm, wenn ich mir vorstelle, mein Partner trifft sich mit jemandem, der schlauer ist, so wie Katrin das auch gesagt hat, der interessanter ist, der witziger ist. Also es geht ja auch um solche Dinge.
Aber es hat immer was mit, nicht immer, aber es hat super oft was mit dem eigenen Selbstwertgefühl zu tun. Ne?
Ja,
und mit dem, in dem man glaubt, dass man stark oder eben nicht so stark ist.
Hat es. Ich wechsle jetzt mal das Thema, nicht komplett, aber ich wechsle mathematisch auf die andere Seite. Also denn was Dr. Ischebeck hier sagt, ist ja eifersüchtiges Verhalten. Daran sind eigentlich auch immer zwei beteiligt. Das hat er ja gerade gesagt.
Ja.
Ne? Also man kann ja diese heilsame Erfahrung haben mit einem neuen Partner oder einer neuen Partnerin.
Absolut.
Also wenn es gut läuft, dann kann man die Eifersucht abtrainieren, indem man dem anderen versichert, ja, du bist die Einzige für mich, Baby. Und dem einfach auch mal...
Das klingt schön in meinen Ohren, wenn du das sagst.
Ja,
das hast du mir noch nie gesagt.
Jetzt bist du die Einzige für mich, Baby. Und indem man auch einfach mal sagt, okay, derjenige hat ein kleines Eifersuchtsproblem, dann gebe ich auch mal ein bisschen was und ruf mal häufiger an oder schick mal eine Nachricht. Und das gibt einfach Sicherheit. Und wenn das mit der Eifersucht so komplett aus dem Ruder läuft, dann das Gespräch suchen. Und hier kommt ein Gesprächsvorschlag von Dr. Moritz Ischebeck.
Letztendlich geht es ja darum, einen guten Kompromiss zu finden zwischen Verständnis für den Partner. Und das kann man ja immer für die Angst haben. Also man kann ja immer sagen, ne, ich verstehe das, ne, das schlimm für dich wäre, wenn du mich verlierst. Ne, dafür kann man ja immer Verständnis äußern. Ne? Und ich verstehe auch, dass du dann versuchst, diese Angst irgendwie Herr zu werden. Aber, und da ist wichtig, ne, dieses kontrollierende Verhalten natürlich auch zu begrenzen und sich nicht auffressen zu lassen davon quasi. Ne? Und da auch gute Grenzen zu ziehen. Ne? Indem man dann halt sagt, ne, aber wenn du mir so oft hinterher telefonierst, habe ich so das Gefühl, ne, ich will mich am liebsten noch weiter von dir entfernen, weil ich mich so eingeengt fühle.
Ich will noch eine Beispielgeschichte erzählen aus meinem weiteren Bekanntenkreis. Da war mal jemand so eifersüchtig, sie war eifersüchtig, dass immer, wenn er so auf so Dienstreise war irgendwo und dann war er abends im Hotel wieder zurück und hat sogar angerufen, um nochmal zu sagen, ich bin jetzt auf dem Zimmer, ich gehe jetzt schlafen, ich wollte eine gute Nacht wünschen und so. Und dann hat die verlangt, dass er sie anfacetimen soll, weil es ihr nicht gereicht hat zu telefonieren, weil sie wollte das Hotelzimmer sehen, ob da wirklich niemand ist.
Sind die noch zusammen?
Nein.
Nein.
Surprise. Ich komme nur drauf, weil er ist ja sogar diesen Schritt auf sie zugegangen, weil er wusste, ja, ja. Okay, sie ist misstrauisch, also rufe ich sie an, weil offensichtlich tut ihr das dann gut. Und dann hat sie aber noch mehr eingefordert.
Und das ist nämlich tatsächlich von der einen wie von der anderen Seite wie so ein straff gespannter Gummi. Ja. Umso mehr du forderst oder ja. Umso mehr du drohst, also ich sehe das jetzt immer aus der anderen Perspektive, wenn du mich dauernd ja. anrufst, dann mache ich Schluss, desto mehr quillt die Eifersucht auf
ja.
und fliegt einem irgendwann um die Ohren. Wir haben heute so viel, das könnt ihr nicht sehen, wir arbeiten heute ganz viel mit Händen.
Den Händen, ganz, ganz viel Gestik.
Das ist wie eine, Partie Twister, die wir heute, wir sind schon ineinander verschlungen.
Wir müssen mit der Mimik aber aufpassen, weil wir doch gelernt ja, haben richtig. In der Folge, wie man deshalb gut altert, genau, dass man nicht so viel Mimik machen darf, sonst wird man schnell alt. Deshalb versuchen Steffi und ich jetzt alles mit den Händen auszugleichen, was wir viele Jahre mit Stirn und Nasolabialfalten gemimt haben. Und das ist anstrengend, das können wir euch erzählen.
Ich hatte noch eine Abschlussfrage, die dich vielleicht auch interessiert. Erfüllt Eifersucht eigentlich irgendeinen Zweck?
Ja, das hilft mir, eine Bindung zu sichern letztendlich. Weil man ja einfach weiß, dass in einer erfüllten Partnerschaft das auch auf die Gesundheit, auf die Psyche einen sehr positiven Einfluss hat. Und es ist halt so, dass wahrscheinlich Eifersucht auch einfach der Preis für Liebe ist. Das heißt, wenn ich jemanden wichtig nehme, wenn mir jemand wichtig ist, habe ich natürlich damit auch gleichzeitig die Angst, diese Person halt einfach zu verlieren.
Ist das nicht ein schöner Schlusssatz? Eifersucht ist der Preis für Liebe.
Aber sagt er uns damit, dass ein bisschen Eifersucht immer dazugehört und auch gesund für die Beziehung ist, oder?
Natürlich. Also wenn dir jemand komplett egal ist, egal was mit dem ist, wenn du nie dieses Gefühl hast, so, was macht der gerade, wie geht es dem? Und das ist ja schon Eifersucht in einer homöopathischen Dosis. Mhm. So soll's ja sein. Weil sonst ist er dir egal. Das ist wichtig.
Ja, das stimmt.
So.
Also seid alle viel eifersüchtiger. Das ist das, womit wir aus dieser Folge rausgehen. Seid viel eifersüchtiger und druckt euch alle ein Wandtattoo mit der Aufschrift Trust me, I'm boring. Und dann wird eure Beziehung entspannt.
Wir hatten drei zitierfähige.
Was noch?
Eifersucht ist der Preis der Liebe.
Ja. Ich weiß auch, was du meinst.
Und Eifersucht kennt keinen Kontostand.
Oh, das mag ich auch.
Ja.
Und das ist das Fazit.
Jeder ist eifersüchtig. Das eifersüchtige Verhalten ist das, was manchen Probleme macht.
Entwickelt für euch, wenn ihr in einer Beziehung seid und eifersüchtig seid, einen Grenzenkatalog. Was ist in der Beziehung okay? Was überschreitet Grenzen? Und was gibt euch ein schlechtes Gefühl?
Wenn ihr merkt, wir stecken da echt in einem Teufelskreis fest, einer klammert, der andere nimmt zunehmend die Beine in die Hand, dann wird es allerhöchste Zeit, sich auch mal auszutauschen.
Wenn euch die Eifersucht überkommt, nicht ablenken, wegfeiern, ignorieren, sondern mal versuchen reinzufühlen und sich zu fragen, warum bin ich eigentlich gerade eifersüchtig und was ist hier gerade eigentlich mein Problem?
Man kann mit einer guten Erfahrung auch raus aus seinem verkorksten Eifersuchtsschema.
Manchmal hat Eifersucht tatsächlich auch nachvollziehbare Gründe, wenn zum Beispiel die Beziehung gerade eh nicht so richtig läuft, dann sollte man aber darüber reden und nicht über die Eifersucht.
Kinders, Eifersucht ist der Preis der Liebe.
Und check mal, welcher Bindungstyp du bist. Tipp von Katrin. Wenn man sich selbst besser versteht, dann kann man mit dem Gefühl der Eifersucht auch besser umgehen. Und noch ein Hinweis auf einen anderen sehr guten Podcast, der sehr von Herzen kommt. Also sowohl der Podcast als auch der Tipp von uns. Auf Jack, der achtteilige Podcast über Jack Unterweger.
Ich hab ja Bekannte aus Österreich und die sagen immer, der fesche Jack.
Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ich googelte ihn.
Das ist allerdings ein Serienmörder mit Popstar-Status. Und ich will jetzt nicht alle Österreicher über einen Kamm scheren, aber das sind in Teilen ja schon sehr extrovertierte Menschen da zwischen Kitzloch und Ötzis Tanzstadel oder wie die da immer heißen. Also man denke nur an Falco oder HC Strache oder diesen Mateschitz, diesen von Red Bull. Das sind ja Leute mit Ausstrahlung. Geschichte von Jack Unterweger geht so, er sitzt in den 70ern und 80ern im Knast, weil er eine Frau ermordet hat, fängt dann im Gefängnis an zu schreiben und wird ein Literaturstar, besinnt sich dann aber nach seiner Freilassung wieder auf seine Kernkompetenz und mordet weiter.
Und das Gruselige finde ich ja, dass er ja
aus dem Gefängnis heraus Geschichten für das Sandmännlein geschrieben hat.
Oh, also ich habe das gehört.
Jeden Abend lief das da, im Kinderprogramm wurden die vorgelesen.
Ich habe das gehört, das ist mir auch wirklich so, ich hatte Gänsehaut, ja. Ich hatte Entenpelle.
Das ist wie eine große Geschichte.
Also Geschichte ist auf jeden Fall irre und der Podcast dazu top recherchiert und produziert. Falls ihr Cui Bono mochtet, werdet ihr auch Jack in euer Herz schließen.
Jack, Gier frisst Schönheiten, so heißt der Podcast von Malte Herwig in der ARD Audiothek. Könnt ihr euch mal anhören.
Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
Im nächsten Flexikon arbeiten wir Wissenslücken auf, die zumindest in meinem Fall so groß sind wie die Birgitalsperre. Es geht ums Allgemeinwissen. Und ich sag mal so, was ist ein Ohm? Oder wie heißt die Hauptstadt von Äthiopien? Allein mir solche Fragen zu stellen, ist schon Buchstabenverschwendung. Da muss man ehrlich sein.
Da habe ich einen Lucky Punch. Ich glaube, es ist Addis Abeba. Aber das ist wirklich,
das auch, also, man alles gerade gegoogelt haben.
Nee. Wenn Gesellschaftsspiele zur Auswahl stehen, ich weiß nicht, wie es dir geht, da schreie ich bei Mikado immer zweimal hier oder bei Looping Louis.
beim Krokodok. Alles, was man auch mit Schnaps verbinden kann.
Ah, genau.
Lust auf Trivial Pursuit? Danke, nein.
Ja, da bete ich immer, lass das an mir vorüberziehen. Ne? Also, wo ich wirklich gar nicht so schlecht bin, ist bei Wer wird Millionär. Da bin ich häufig Wohnzimmerkönigin.
Ja, aber da muss man auch sagen, in deinem Wohnzimmer gibt es deinen Mitbewohner und zwei kleinen Kinder. So schwer ist nicht.
Ja, und dann sind da immer so Fragen wie, am Anfang zumindest, wie heißt das Wahrzeichen von Paris, Eiffelturm oder Hochsauerlandhütte? Da schneide ich immer sehr gut ab. Ich bin einfach ein sehr intuitiver Mensch. Ne? Die Frage, die wir unseren in Teilen sogar prominenten FlexpertInnen stellen in der übernächsten Woche, ist in erster Linie, was muss man denn eigentlich wissen?
Ne? Genau, mein Flexperte ist, wie soll ich sagen, die Twitcher haben Knossi, wir haben Klussi. Ich habe nämlich mit Sebastian Klussmann gesprochen, der verdient mit seinem Wissen bares Geld. Der ist nämlich professioneller Quizzer, der ist Gründungsvorsitzender des Deutschen Quizvereins. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt.
Ja.
Und ihr kennt ihn vielleicht aus der ARD-Quiz-Sendung Gefragt, Gejagt. Da taucht er nämlich schon seit Jahren regelmäßig in der Rolle des Jägers auf und weiß wirklich alles. Also Quizzen ist sein Lieblingsquiz, so kann man es sagen. Und er hat ein paar richtig gute Tipps. Was kann man sich wie merken? Was ist wichtig? Was muss nun wirklich keiner wissen? Und vor allem, wie schaffe ich es, verdammt nochmal, mir alle europäischen Hauptstädte zu merken? Es kann doch nun wirklich so schwer nicht sein.
Drückt dir die Daumen. Danke. Ich spreche noch mit Dr. Gunnar Meyer vom Bildungsministerium von Schleswig-Holstein. Aber denkt mal drüber nach. Das sind ja die Leute, die bestimmen, was man so auf den Weg mitbekommt, also von schulischer Seite. Mhm. Also was aus deren Perspektive eigentlich Allgemeinbildung ist. Und da, meine Damen und Herren, habe ich noch einiges zu klären. Die Frage ist ja, was hilft mir Stochastik 3, wenn ich nicht in der Lage bin, ein 3-Zonen-Bus-Ticket in einer europäischen Großstadt zu lösen, die Anne nicht mal kennt. Also außerdem gibt es auch noch Tipps von einem Lerncoach oder von einer Lerncoachin, um genau zu sein, wie man das alles mit möglichst wenig Aufwand auch in den Kopf reinkriegt.
Ich möchte nochmal aufklären, ich kenne alle europäischen Großstädte, nur die Hauptstädte kenne ich nicht.
Ach so.
Ich kenne alle Großstädte, ja. Nur die Hauptstädte nicht.
Okay.
Sonst alle Städte, das ist klar.
Da sind ja auch ein paar knifflige Fälle dabei.
Absolut. Kurzum, ich schlafe seit der Oberstufe auf dem Dirke Weltatlas und der Erfolg ist bislang relativ übersichtlich.
Ich würde mir auch gerne für die nächste Woche so eine kleine Aufgabe.
Übernächste Woche. Hast du es denn immer noch nicht verstanden?
Ich bin schon nächste Woche fertig mit dieser kleinen Aufgabe. Dachte sowas wie, alle Autobahnraststätten an der A7 mit der Zusatzinfo, ob da ein Sanifair-System ist oder nicht. Das für dich und mich, weil auch das gehört für mich zumindest zu dem Allgemeinwissen.
Auswendig lernen.
Zu dem Allgemeinwissen, das uns in unserem Leben weiterbringt. Amen.
Eigentlich war das Beste der Teaser.
Ja. Weißt du, das ist das Traurigste, wenn man mit einer Folge fertig ist und dann sagt, das Beste in den letzten 30 Sekunden. Wir hoffen, ihr seid so lange dran geblieben.
Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Redaktion: Katharina Ratzmann und Dennis Dabelstein. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim. Social Media: Marilena Dahlmann. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz.